Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 16. Oktober 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas.
Es ist ja wieder Donnerstag.
Es ist schon wieder Donnerstag. Es geht immer so schnell. Ich bin in Ostfriesland gerade. Stell dir vor.
Was machst du?
In meiner alten Heimat. Du, die Kinder haben Ferien und ich bin jetzt hier und bin gestern sogar an meiner alten Kirche vorbeigegangen. Da bin ich gestern spazieren gegangen und habe mir alles so angeguckt. Das ist ja doch immer komisch, ne? Wenn man so an den Ort der Kindheit zurückkehrt und dann alles so sieht, wie sich das verändert und nicht mehr da ist und so Häuser, in denen man früher gespielt hat, bei Freundinnen, wo dann jetzt die Eltern nicht mehr leben und alles. Also mich berührt das so ein bisschen. So die Vergänglichkeit wird so ein bisschen deutlich, finde ich, wenn man so an Kindheitsorten ist. Geht dir das auch so?
Ja. Ziemlich, ja.
Na gut, aber du bist ja so lange in Rom, du weißt gar nicht, warst du überhaupt mal wieder in der alten Heimat, in deiner alten Kirche, warst du da mal wieder?
Also ich hatte heute ein Vorgespräch mit dem WDR, weil ich bin am 24. Oktober in der Talkshow Kölner Treff und die Kollegin wollte mit mir genau darüber sprechen. Die
sagte,
wie kommen Sie denn, sind ja aus unserem Sendegebiet? Ja, stimmt, ich bin aus Westfalen. Und wie ist das? Und du hast recht, also dieses Gefühl, gut, diese Kindheit, komischerweise, einige Sachen sind noch total präsent. Also ich weiß, sehr, sehr präsent. Also stimmt. Also diese Vergänglichkeit, ich kann mich an die Kneipe erinnern, wo mir zum ersten Mal der Führerschein abgenommen wurde. Den bekam ich dann Gott sei Dank 3 Tage später wieder zurück, weil ich hatte gar keine 0,8 Promille. Aber ich war mit einem Freund aus der Kneipe gekommen und die Polizisten stoppten uns dann und sagten, also wir sind uns nicht ganz sicher, Blutentnahme, die Kneipe gibt es noch und die ist aber jetzt verlassen. Viele Sachen stehen leer. Also das finde ich schon sehr traurig in Deutschland.
Oder?
Wenn du durch die Innenstädte gehst, da gibt es viele Innenstädte, wo man denkt, wow, also das ist jetzt schon ziemlich leer hier. Also
ja, oder es sind immer die gleichen Ketten. H&M, Douglas, keine Ahnung, wie die alle heißen. Das ist auch so gähnend langweilig. Also so Innenstädte machen auch keinen Spaß. Ja. Oder es sind irgendwo so hässliche neue Klötze hingestellt, wo du denkst, hier stand doch so früher so ein originelles altes Haus. Aber wir wollen jetzt hier nicht sagen, früher war alles besser, um Gottes Willen. Aber es ist einfach so, und ich bin in unserer sehr hübschen kleinen Dorfkirche mit so uralten Steinen noch, irgendwie frühes Mittelalter und so. Also da hat man damals echt Steine geschleppt. Da bin ich noch vorbeigelaufen, weil ich dachte, wenn ich morgen mit dir spreche, muss ich noch einmal an der Kirche vorbeilaufen.
Also bist du denn reingegangen?
Nee, die evangelischen Kirchen sind ja nicht offen immer. Nicht so wie bei euch. Die
sind
ja normalerweise zu.
Aber jetzt habe ich vor allem immer noch nicht verstanden, wo bist du denn in Ostfriesland?
Soll ich das hier wirklich sagen? Nicht, dass das jetzt, so viele Leute hören ja auch nicht zu. Remels heißt das. Ein kleines Dörfchen im südlichen Ostfriesland. Wo man halt alle denken, Ostfriesland ist doch immer direkt am Meer, aber zum Meer fährst du hier auch noch mal eine Stunde.
Südliches Ostfriesland, ist das so, so Bremen?
Fast. Alles, was nördlich von Köln ist, ist aus Friesland, genau. Nee, da fährst du von Bremen, fährst auch noch mal eine Stunde. Da fährst du erstmal nach Oldenburg, das kennst du vielleicht.
Ja,
und
Oldenburg kenne ich.
Dann fährst du nach Westerstede und
dann kommst du
in Remels an. Wiesmoor ist in der Nähe und du bist doch bald in Frieseute, das ist auch nicht so weit weg von hier.
Meine Oma hat in Westerstede gewohnt.
Ist nicht dein Ernst? Ja. Bin ich zur Schule gegangen?
Nein!
Bin ich in Westerstede gewohnt?
Meine Oma ist in Westerstede begraben.
Ach was, dann muss ich die ja mal besuchen hier. Die liegt auf dem Friedhof.
Ja, das gibt's doch nicht. Also
ich bin jeden Morgen, habe ich die Grenze von Ostfriesland ins Ammerland ab der 7. Klasse übertreten mit dem Bus, um dort zum Gymnasium zu gehen. Weil das Gymnasium hier, das nächste andere, wäre in Leer gewesen, viel zu weit weg. Also musste ich einmal Ostfriesland verlassen morgens. Also so nah dran an Westerstede. 15 Minuten fährt man nach Westerstede. Warst du da mal?
Ich habe meine ganze Kindheit in Westerstede verbracht.
Also jetzt werde ich aber verrückt.
Ja.
Das ist hier nicht abgesprochen. Ach Gott.
Nein, das stimmt.
Nein, warum liest du denn nie in Westerstede? Ja.
Ich habe mal in der Nähe von Westerstede gelesen, weil mein Onkel lebt noch in Westerstede.
Ach.
Ich erinnere mich daran, meine Kindheit, also wir hatten ja kein Auto, wir sind mit dem Zug, das war eine sehr weite Reise. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir umgestiegen sind. Wir sind auf jeden Fall irgendwann in Oldenburg angekommen.
Mhm. Ja.
Und in Oldenburg sind wir in einen Bus gestiegen.
Oh,
und ich kann mich daran erinnern, da sagte immer eine Durchsage immer das Gleiche, ob Bus, Bahn, Flugzeug oder Schiff, Reisebüro, Pekol, ein fester Begriff. Also ich kann mich
super.
Ich kann mich an den Pekol-Bus erinnern, mit dem sind wir dann nach Westerstede gefahren und dann habe ich da 2 Wochen bei meiner Oma im Garten. Ich habe mich immer gewundert, weil der Boden so sandig war, das gab es bei uns nicht.
Ja, siehst du, was macht man in 2 Wochen in Westerstede? Das ist ja auch nicht so ganz einfach.
Wir also haben Freibad. Nein, da war ich noch nie. Also an einem Freibad, das gab es nicht. Da war ich, muss damals noch nicht gegeben haben. Oder wir durften da nicht hin. Auf jeden Fall, wir haben Kartoffelkäfer gesammelt. Die haben wir runtergeholt von den Kartoffelpflanzen. Meine Oma hatte einen Garten und hatte Kartoffeln im Garten. Und darauf krabbelten Kartoffelkäfer. Und die mussten wir als Kinder einsammeln.
Zwei Wochen lang.
Genau, die haben wir dann in so kleine Kästchen gesperrt. Das weiß ich noch.
Okay, und gab es das Turmcafé schon? Das ist ein Turm, das ist im Prinzip das Einzige, was man da so angucken kann. Da ist oben ein Café drin, da kann man auf ganz Westerstede gucken. Aber das kennst du auch nicht.
Nein, okay. Ich war in keinem Café. Hm. Wir waren eben im Garten von der Oma.
Aber die Kirche kennst du doch bestimmt. Die war auf dem Marktplatz da direkt, oder ist da immer noch so eine ganz große, rote,
ja, in der Kirche alte, waren wir. In der Kirche waren wir, daran erinnere ich mich. Und in der Straße meiner Oma gab es jemanden, der verkaufte einmal in der Woche Eis. Da durften wir einmal in der Woche hin und haben dann da ein Eis gekriegt.
Super.
Ansonsten waren die Ferien eher so ereignisarm.
Ja, okay. Aber manchmal, ehrlich gesagt, ist es auch immer ganz schön. Also meine Kinder kommen jetzt auch immer sehr gerne hierher. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wir machen auch viele Ausflüge und so. Aber es ist jetzt hier auch nicht gerade Vollgas. Ne? Also das ist jetzt, wenn ich mit denen Tag nach Hamburg fahre, ist es aufregender vielleicht. Aber eigentlich sind die lieber hier. Die mögen das auch gerne, wenn das ein bisschen ereignisarm ist, glaube ich.
Vielleicht sollten wir uns mal in Westerstede treffen. Also ja, das ist sehr lustig. Mein Onkel lebt immer noch. Ja, das ist sehr lustig. Ja.
Ist er denn nett? Ich könnte ihn ja besuchen.
Ja, der ist sehr nett. Also mein Onkel ist also immer noch bester Dinge. Also der lebt auch immer noch in dem gleichen Haus, in dem ich als Kind im Garten gespielt habe. Also
ja, dann die Adresse gibst du mir dann hinterher mal nach dem
Ja, Podcast. Das ist kein
das kommen
Problem.
Kommen alle Hörer. Ja. Aber eigentlich sind wir ja hier, nicht um über Westerstede zu reden, sondern über den Papst. Und dann haben wir auch noch so ein Wunder offen. Und nun hatte ich gestern gelesen oder heute, es hat jemand im Petersdom auf den Altar gepinkelt. Das fand ich ja wirklich ekelhaft. Wie kann sowas denn sein? Und ich bin ja nun bald auch im Petersdom. Sind da überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen? Gut, davor kann man sich nicht schützen. Aber muss dann noch viel mehr passieren, alles eingezäunt werden? Das finde ich wirklich widerlich.
Also, das Problem hat sich einfach über viele Jahrhunderte nicht gestellt. So einfach ist das.
Weil die Leute sich benommen haben.
Richtig. Ich bin seit über 40 Jahren in Rom und das Problem hat es einfach nicht gegeben. Du kannst, wenn du durch den Petersdom gehst und bis zum Hauptaltar vordringen willst, da stehen meistens nur junge, nette Mädchen, die gerade freiwillig helfen, weil heiliges Jahr ist. Und wenn du an denen vorbei auf den Altar losgehst, da hält dich niemand auf. Also die Gendarmen, und bis die das dann sehen, dass jemand sowas macht, das dauert eine ganze Weile, weil das einfach nie jemand gemacht hat.
Das ist auch so absurd. Und gibt es eigentlich da Toiletten? Also wenn ich da jetzt mal muss im Petersdom, gibt es dann irgendwo rechts, links, geradeaus oder muss ich komplett wieder raus? Oder wie lang sind die Schlangen? Wie ist denn das da eigentlich organisiert?
Also das ist ganz einfach, wenn du in den Petersdom gehst, dann gehst du unten durch den Haupteingang. Da sind ganz viele Toiletten. Die sind auch gerade renoviert worden. Das ist alles ganz modern für das Heilige Jahr. Die Schlangen sind auch überschaubar. Also das ist jetzt nicht so, dass du da ewig lange warten musst. Das ist kein Problem. Und du kannst danach in die Kirche gehen. Das kostet auch alles nichts. Das ist wirklich gut organisiert.
Ja, okay.
Das war schwierig vor dem Heiligen Jahr, weil sie haben vor dem Heiligen Jahr 3 Monate lang diese Toiletten geschlossen. Das war ein sehr großes Problem. Oh. Da haben wir mit Menschen, die Probleme hatten, haben wir große Probleme gehabt, aber das ist alles erledigt.
Gut.
Und das ist jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert, dass jemand auf den Altar gepinkelt hat. Es hat also vor wenigen Tagen schon einen Vorfall gegeben, da ist ein Rumäne zum Hauptaltar gestürmt worden. Wenn sowas passiert, muss der Altar übrigens neu gesegnet werden. Das muss jetzt auch.
Okay. Ja, okay, wie geht das?
Das muss jetzt auch sein. Also dann kommt der oberste Priester des Petersdoms und der segnet den Altar dann neu, weil durch so einen Vorfall Menschen, die an die katholische Kirche glauben, das Gefühl haben, dass dieser Ort auf eine gewisse Art und Weise entweiht worden ist. Deswegen gibt es diese Segensfeier. Mhm. Aber die Sicherheitsvorkehrungen sind, das war schon immer so, relativ überschaubar. Also natürlich.
Ja, aber es ist so eine Kontrolle. Ja, also jetzt, wenn ich da rein will, nächste Woche ist das schon, ne? Nächste Woche fliege ich schon los.
In 10 Tagen.
Ich da, Ja, genau. Wenn ich da rein will, heute ist Donnerstag. Ja. Wenn ich da rein will, dann wird da Taschenkontrolle. Darf ich jetzt keine Flüssigkeiten? Darf ich eine Flasche Wasser dabei haben? Darf ich einen Schokoriegel dabei haben? Kann ich ein Taschenmesser dabei haben? Oder was ist denn alles? Wird da geguckt?
Es ist ganz einfach, eigentlich wie am Flughafen, genau das Gleiche. Mit dem Unterschied, du kannst wegen der Gefahr im Sommer der Dehydrierung, darf man Wasserflaschen mitnehmen, wenn die nicht aus Glas sind. Das ist kein Problem. Du darfst keine Stichwaffen jeder Art, also auch das kleinste Taschenmesser nimmt die Polizei dir weg. Das ist wie am Flughafen auch. Mhm. Die Kontrollen sind aber sehr gut organisiert. Die Polizisten sind in der Regel ausgesprochen höflich. Also das ist eigentlich kein Problem.
Okay.
Du kommst da relativ simpel rein. Was immer schon seit vielen Jahrzehnten diskutiert wird, ist die persönliche Sicherheit des Papstes, weil es gefährliche Situationen gibt und die Päpste die Möglichkeit hätten, sich abschirmen zu lassen. Das ist eine ganz lange Diskussion, die habe ich schon bei Johannes Paul II. Mitbekommen, bei Benedikt mitbekommen, weil bei Johannes Paul II. Gab es einen Vorfall, ich glaube, das war in Georgien, das war wirklich kritisch. Da war er schon ziemlich alt, konnte noch ganz gut gehen, aber war schon sehr gebrechlich, sodass der Arzt, sein damaliger Leibarzt, Bozzonetti hieß der hat immer schon gesagt, der Papst darf nicht stürzen. Wenn er stürzt, kann das in dem Alter schwere Konsequenzen haben.
Mhm.
Und wir sind in einem Saal gewesen, da sollte es eine ganz normale Veranstaltung geben. Vorne saßen wie immer die Rollstuhlfahrer, die der Papst bei jeder Veranstaltung als erstes begrüßt. Das ist ganz normal. Also wir Journalisten kommen da rein, der Papst kommt rein, da vorne ist die Reihe der Rollstuhlfahrer. Dann springt einer der Rollstuhlfahrer auf, der war gar kein nicht behindert, sondern der sprang plötzlich auf, raste auf den Papst zu und versucht, ihn umzureißen.
Oh mein Gott.
Ja. Was möglicherweise sein Todesurteil gewesen wäre damals, so fragil war der schon. Aber die beiden Leibwächter haben sich rechtzeitig auf den Mann geworfen, haben den so zur Seite gerissen. Und das war aber heikel. Das hätte wirklich ins Auge gehen
können. Ja, meine Güte.
Es gibt die lange Diskussion, ob Päpste Kugelwesten tragen sollen, seit dem Attentat von 81. Mhm. Also es hat Situationen gegeben, wo wir auf Auslandsreisen waren, wo das besuchte Land uns die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, ja, wenn wir Sie das möchten, können Sie Kugelwesten tragen. Das hat es mehrfach gegeben.
Hattest du jemals Angst in so einer Situation irgendwo, dass du gedacht hast, boah, jetzt fühle ich mich unwohl, lieber nicht so nah dran und so?
Ja, ich kann mich an eine erinnern, da habe ich gedacht, ich sterbe.
Was?
Ja, das war ohne Quatsch. Das war in Kamerun. Das war eine klassische Situation, in die man nicht geraten darf. Also wir waren in Kamerun mit Benedikt dem 16. vor einem Stadion. Da sollte der Gottesdienst stattfinden. Es gab eine Kontrolle, einen Metalldetektor. Der war aber für die anstürmenden 40.000 Menschen viel zu klein. Und du musst dir das vorstellen wie bei einem Trichter. Also draußen wartete eine wahnsinnige Menschenmenge und innen gab es diesen einen kleinen Metalldetektor. Und wenn jemand versucht, an dem vorbeizukommen, prügelte die Polizei auf die Leute ein. Dann kam es zu einer Panik. Die Menschen sind über die Kletter geglittert und dann ist das Klassische passiert, was dann immer passierte. Einige von den Toren sind umgefallen auf die Leute drauf und dann entstand eine richtige Massenpanik und ich war da mittendrin.
Oh.
Und da waren Leute auf den Boden gefallen, über die dann andere drüber liegen. Es gab auch, glaube ich, 4 oder 5 Tote an dem Tag. Ich war mitten in der Menge. Ich weiß ganz genau, dass als ich da rausgekommen bin.
Noch ein Stoßgebet zum Himmel und dann.
Ich weiß, als ich das geschafft hatte, in das Stadion zu kommen und aus dieser Gruppe raus und ich sah, wie sie die Schwerverletzten und die Toten weggetragen haben, habe ich gedacht, das war richtig knapp. Das hätte jetzt heute richtig schief gehen können. Also ich war eingekeilt, wie alle anderen auch.
Ja.
Aber wie gesagt, was die Sicherheit des Papstes angeht, gibt es die Situation schon Diskussionen schon sehr langer Zeit. Wie gesagt, mit Johannes Paul II. War das, glaube ich, in Georgien. Mit Benedikt gab es eine tragische Situation in der Peterskirche. Das war am Weihnachtsabend. Da sprang ein Verrückter auf den Papst zu, der riss aber nicht ihn, sondern einen französischen Kardinal um. Der war so schwer verletzt, der war sehr alt schon, dass der später auch in den Folgen der Verletzungen gestorben ist. Also das war alles. Ja, das war übel.
Mhm.
Aber die Frage ist immer die gleiche. Den Päpsten wird natürlich von der Schweizer Garde und von den Gendarmen gesagt, passen Sie auf, wir schirmen Sie ab. Und die Päpste sagen immer das Gleiche. Mein Job ist es eben nicht, abgeschirmt zu sein. Mein Job ist es.
Die haben doch so einen Glauben. Die müssen doch, und die Kugeln, die fliegen ja um sie rum, habe ich ja schon gelernt hier im Podcast. Und die haben doch den Beistand von ganz oben. Also was soll denen denn passieren?
Ja, das ist das, was die Sicherheitsleute so schwierig finden. Ja. Dass die Päpste sagen, nein, wir wollen nicht abgeschirmt werden. Also keine bewaffneten Leute um mich herum. Und wenn du mit jedem Sicherheitschef wir haben ja bei diesen Auslandsreisen immer wieder mit den Polizeien der besuchten Länder zu tun. Und die sind jedes Mal total entsetzt. Die sagen jedes Mal, unser Staatschef, der würde keine 10 Sekunden das machen, was der Papst jeden Tag macht. Also ohne bewaffneten Leibwächter, ohne bewaffnete Leute in einem Ring um ihn herum, das geht nicht. Das würde...
Auch bei diesen Audienzen, ne, da wo die Babys geworfen werden, über die wir uns ja auch schon unterhalten haben, wenn der Papst eine Audienz hat. Und dann hat er doch immer da sein kleines Autochen und steigt er dann da auch ab. Weiß ich nicht, aber da steht er auch irgendwie immer alleine drauf, ne, auf dem Auto. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Das ist ungewöhnlich.
Stand da nicht früher immer der Privatsekretär des Papstes drauf?
Das ist extrem ungewöhnlich.
Ja.
Super, also der Papst hat einen Privatsekretär, Edgar, den kennt er schon seit sehr langer Zeit.
Ja, ist aus ein Peru noch, glaube ich.
Ja, genau. Ne? Ja. Das ist ein Priester aus seiner Diözese in Chiclayo. Er hat ihn zum Studieren hier nach Rom hergeschickt, hat ihn auch immer unterstützt, von Peru aus noch. Hat ihn dann zu seinem Privatsekretär gemacht. Die beiden spielen noch zusammen Tennis. Also das habe ich auf dem Tennisplatz der Augustiner. Und seltsam ist halt, er ist auch präsent, also in der Wohnung des Papstes präsent. Aber komisch ist, er ist nie dabei, wenn der Papst Audienzen macht. Und dabei braucht ein Papst auf dem Jeep dringend jemand. Also weil die Leute, entweder kennst du ja schon, reichen die ein Baby hoch oder sie werfen ihm einen Schal zu. Oder manchmal, es gibt Leute, die versuchen, ihm ein Baseball zuzuwerfen. Es gibt Leute, die bewerfen ihn mit Orangen. Also das ist ein Riesenchaos auf einem Platz mit 40.000, 50.000 Gläubigen jede Woche. Aber Edgar ist da nie bei. Warum, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist ungewöhnlich.
Aber Edgar war doch, also bevor der Papst wurde, sah man die beiden da häufiger zusammen oder wie war das?
Ja, natürlich. Die waren, also der war schon sein Sekretär. Die haben zusammengearbeitet. Er war noch nicht so sehr lange Sekretär, weil er ist zum Priester geweiht worden dann in Rom. Wollte aber offenbar nicht nach Peru zurück. Also die Leute, die ihn besser kennen als ich, sagen, er ist ein sehr stiller und sehr konservativer Priester.
Vielleicht mag der auch keine Menschen an. Vielleicht ist der so ein bisschen, hat er so eine leichte Scheu vor so vielen Menschen. Vielleicht wird ihm dann ganz unwohl oder so.
Ja, aber dann hat er definitiv den falschen Job. Also weil
man kann ja nicht ahnen, dass der beste Kumpel oder was auch immer, in was für ein Verhältnis die stehen, auf einmal Papst wird.
Und dann hätte der Papst vielleicht sich doch einen anderen Sekretär suchen sollen. Also ich glaube, das ist ungewöhnlich, dass er nicht da ist. Das ist auf jeden Fall richtig.
Und aber der Papst ist doch jetzt immer ständig, Entschuldige, eine Frage noch, der Papst ist doch jetzt immer ständig in Castel Gandolfo. Nimmt er denn Edgar da immer mit?
Ja, der ist da. Okay. Also der Papst ist ja im Nebengebäude. Castel Gandolfo ist ein Schloss.
Genau, haben wir ja schon mal ausführlich. Genau,
ist auf einem Hügel, das haben die Päpste besetzt von einer Familie Savelli, die Schulden nicht bezahlen konnten. Deswegen sind die Päpste dahin, haben das Schloss einfach einkassiert. Und neben diesem Schloss gibt es einen großen Park, der gehörte einer Familie Barberini. Und dort gibt es auch eine große Villa. Und in dieser Nebenvilla lebt jetzt relativ häufig, ungewöhnlich häufig. Also früher sind die Päpste im Sommer nach Castel Gandolfo gefahren und Schluss. Oder aber, das war auch Tradition, am Ostermontag. Also die Karwoche ist für die Päpste ja super, super anstrengend. Palmsonntag geht es los und dann ist die Woche wirklich ein Termin nach dem anderen. Und üblicherweise sind die Päpste dann entweder schon am Sonntagabend oder am Montagnachmittag nach Castel Gandolfo gefahren, um sich auszuruhen. Das war üblich. Der Sommerurlaub, 1-2 Wochen Castel Gandolfo, war auch üblich. Josef Ratzinger war sehr, sehr lange in Castel Gandolfo, monatelang, da hat er seine Bücher geschrieben. Was ihm viele übel genommen haben, statt die Kirche zu regieren, hat er immer ins Castel Gandolfo Bücher geschrieben. Der war lange dort, aber dass ein Papst so wie Leo jetzt einmal die Woche nach Castel Gandolfo hochfährt und sich einen Tag richtig frei nimmt, nämlich den Dienstag, das ist wirklich ungewöhnlich. Also das
4-Tage-Woche. Der passt sich einfach der neuen Generation an. 4-Tage-Woche, Self-Care, so ein bisschen auf sich selbst aufpassen und so, damit er noch ganz lange durchhält. Meinst du?
Aber er hat eine 6-Tage-Woche. Er hat ja nur einen Tag die Woche frei.
Das stimmt.
Weil Samstag, Sonntag arbeitet er natürlich. Also er arbeitet besonders viel. Montags muss er arbeiten. Und wie gesagt, dann hat er eine 6-Tage-Woche.
Ja, gut, okay. Nee, dann nehme ich das zurück. Aber sag mal, ist eigentlich Ostern anstrengender für so einen Papst oder Weihnachten? Was ist so der Horror, mag ich jetzt nicht sagen. Was sind so die schlimmsten Arbeitszeiten?
Ostern.
Ostern auch so
mit Abstand. Ostern geht es los mit dem Palmsonntag. Da muss er ran. Da gibt es eine kleine, feine Gruppe. Die gibt es immer noch. Also ich hoffe, dass die nächstes Jahr wieder kommen. Das ist eine ganz kleine Fangemeinde aus Genua. Die haben damit zu tun, wenn du wirst ja mit mir auf dem Petersplatz stehen. Ist auch schon sehr bald so. Auf dem Petersplatz steht ein riesengroßer Obelisk. Dieser Obelisk stand früher im Zentrum des Zirkus von Nero. Als man den Petersdom gebaut hat, hat man diesen Obelisken versetzen müssen. Der wiegt aber 160 Tonnen. Zu der Zeit, im 16. Jahrhundert, war kein Land der Welt technisch in der Lage, einen so schweren Koloss, ohne ihn zu demontieren zu können, das ist ja ein Stein, zu produzieren. Also es wäre so, wie man heute sagen würde, die fortschrittlichste Weltraumtechnik gibt es, was weiß ich, in den USA oder in China, nur die sind in der Lage, also Hightech zu produzieren. Damals war das Hightech-Zentrum Rom, weil nur in Rom gab es eine Hochtechnologie, die in der Lage war, so schwere Gegenstände überhaupt zu bewegen. Und dieser Obelisk ist dann also mit einem unglaublichen Aufwand, also mit vielen tausend Beteiligten, mit einer ausgeklügelten Maschine, mit hunderten von Seilen, mit Pferdekarren auf den Petersplatz gebracht worden. Und der damalige Papst hatte angeordnet, während dieses Transports darf niemand reden. Wenn jemand spricht, und weil jemand spricht, also jemand sollte reden, weil man musste die Kommandos der Einzelnen, die die Seile führten, ganz genau hören. Deswegen durfte dazwischen nicht gequatscht werden. Also wer einfach anfängt zu quatschen, wird mit dem Tode bestraft.
Das wäre kein Job für uns gewesen.
Stimmt.
Ja.
Und ein Mann sieht aber, dass durch diese Spannung die Hanfseile anfangen zu brennen. Also das wusste ich auch nicht, dass sich Seile selbst entzünden können, wenn die so sehr angespannt sind. Und der schrie Wasser auf die Seile, Aqua ai funi. Dann stand der Obelisk und dieser Mann wurde festgenommen, weil er hat ja gesprochen.
Och.
Und er wird zum Papst gebracht und man sagt, wir müssen ihn jetzt leider hinrichten, weil die Regel war ja, er darf nichts sagen. Und dann sagt der Papst aber nein, wenn der nicht gerufen hätte, Aqua ai funi, Wasser auf die Seile, dann wäre der Obelisk umgefallen. Also erfülle dir einen Wunsch. Was möchtest du? Und dann sagte dieser Mann, Mitte 1565, war das, glaube ich, Mitte des 16. Jahrhunderts, ich wünsche mir das Privileg, dass meine Familie von jetzt an für alle Zeiten die Palmen liefern kann für den Palmsonntag, die auf dem Petersplatz gebraucht werden. Okay. Und dann hat der Papst gesagt, mein Sohn, dieses Privileg gebe ich dir jetzt. Und dieses Privileg hatte diese Familie über 300 Jahre. Erst Johannes der 23. hat alle Hofprivilegien für die Lieferanten abgeschafft. Aber bis in die 60er Jahre hat diese Familie diese Palmen geliefert. Und am Palmsonntag kommen immer noch einige Nachfahren dieser Familie auf den Petersplatz, wedeln dann mit Fahnen. Und ich gehe da immer mal hin und rede mit denen. Ja. Und dann sagen die, er hat mal einen sehr, sehr berühmten Mann, der im richtigen Augenblick auf diesem Platz geschrien hat, Wasser auf die Seile. Aber eigentlich wollten wir doch über was ganz anderes reden, meine Liebe.
Worüber? Also wir wollten
erst müssen wir doch die Osterwoche.
Ja,
müssen wir eben die Osterwoche
erstmal. Ja, genau.
Also Palmsonntag ist ganz wichtig.
Ja, mach weiter. Ja.
Palmsonntag muss er ran. Dann kommt schon der Gründonnerstag. Gründonnerstag ist Fußwaschung. Das hat Franziskus. Früher war die Fußwaschung traditionell in der Lateransbasilika. Dort hat der Papst, Christus hat ja die Füße gewaschen. Der Papst hat dann immer 12 Gemeindepfarrern, römischen Priestern, die Füße gewaschen. Franziskus hat das revolutioniert. Ist am Karfreitag, am Gründonnerstag zur Fußwaschung in ein Gefängnis gefahren und hat immer muslimischen Frauen die Füße gewaschen. Am Karfreitag muss der Papst in die Andacht am Nachmittag. Am Abend ist der Kreuzweg im Kolosseum. Und am Samstag ist der Kar-Samstag. Das ist der Kar-Samstag-Ritus. Zwischendurch wird noch das Öl geweiht. Also das ist ein Termin, jagt den anderen. Dann kommt die Osternacht. Da muss er bis um 2 Uhr nachts ungefähr damit rechnen, dass er in der Peterskirche ist. Am Ostermorgen muss er den Urbi et Orbi Segen sprechen. Also diese Woche ist, da muss er wirklich
haben. Ostereier suchen. Sucht er Ostereier? Nee, ne? Macht man das in Rom überhaupt, Ostereier suchen?
Also
jetzt nicht der Papst, ist mir schon klar. Ja.
Also ja, das ist ja eher ein heidnischer Kult, aber wir suchen auch Ostereier. Wir haben mit unserem Sohn auch immer Ostereier gesucht, haben die im Garten natürlich auch versteckt. Aber war mal in einer Schule eingeladen. Da sagte ein Schüler zu mir, erklären Sie uns doch bitte mal den Hintergrund des Hasenfestes. Und dann fragte ich den, was ist denn das Hasenfest? Sagt er, ja, das ist irgendwann im Frühjahr, bis ich meinte, der meint Ostern. Und dann versuchte ich dieser Klasse, zu meiner Überraschung hatten die den Zusammenhang zwischen der Auferstehung von Christus und Ostern überhaupt nicht begriffen, sondern faselten immer irgendwas von Hasen und Eiern. Also das hat eine Weile gedauert, ja, bis ich das erklärt habe.
Aber den Zusammenhang zwischen dem Hasen und den Eiern, den habe ich auch irgendwie, den hat er mir bestimmt schon erklärt, aber eigentlich gibt es da ja auch keinen direkten, weil Hasen legen nun mal keine Eier, wie wir wissen. Aber irgendwie verstecken sie sie, aber es ist egal, wir schweifen komplett ab. Bevor wir, also du musst...
Also lass mich das doch mal eben aufklären. Die Hasen und die Eier sind ganz einfach. Das ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Also es kommt etwas Neues. Deswegen hat man, kam es zu dem Ei und mit den Hasen, muss ich sagen, fällt mir leider immer wieder der gleiche Satz ein. Ich weiß, dass wir im Flugzeug mal zu Franziskus gesagt haben, was halten Sie denn von der Familienpolitik, also von Verhütungsmitteln, wie sollen sich katholische Familien da verhalten? Da hat er gesagt, natürlich ist es im Sinne der katholischen Kirche, dass Familien Kinder aufziehen. Und dann sagt er, die müssen es ja nicht gleich treiben wie die Karnickel. Und ich weiß noch, dass dann ein Raunen durch das Flugzeug ging, weil wir alle dachten, oh, der Papst hat sich verquatscht. Das ist übrigens, zurück zu Leo dem 14., etwas, was ich als Journalist wirklich fürchte, weil Leo liest ab. Franziskus hat ja improvisiert, der hat nichts abgelesen, der hat sich immer wieder mal verquatscht, wie mit schön. Die Katholiken sollen sich bitte nicht treiben wie die Karnickel. Mhm. Also, aber Leo liest ja, was immer er sagt, ab. Deswegen wird es vermutlich in seinem ganzen Pontifikat keinen einzigen Versprecher geben. Er hat trotzdem mal einen Fehler gemacht. Es werden gerade, ach nee, das verrate ich dir jetzt doch gar nicht.
Jetzt wieder hier so ein Cliffhanger. Ich glaube es ja wohl nicht.
Nein, also wir müssen jetzt eigentlich endlich mal
Zettel klauen. Ja, gleich. Wir haben ja noch ein bisschen. Also man müsste ihm eigentlich mal Zettel klauen oder ihm was anderes hinlesen oder hinlegen, sodass er auf einmal improvisieren müsste. Und dann wäre das sehr interessant zu gucken, was dabei rauskommt. Aber das tun wir ihm natürlich nicht an. Aber er hat doch jetzt gerade ein apostolisches Lehrschreiben noch veröffentlicht. Gibt es da irgendwas, was mich jetzt überraschen dürfte? Ich habe gelesen, er hat eine Kapitalismuskritik darin geäußert und sich da auch auf Franziskus bezogen, sozusagen seine Gedanken fortgesetzt. Man soll sich mehr um Bedürftige kümmern, ja. Und sonst so? Irgendwas Weltbewegendes?
Also es ist insofern hoch interessant, weil Leo diesen super spannenden Drahtseilakt versucht, zwischen allen zu vermitteln.
Ja.
Und dieser Drahtseilakt wird immer dramatischer, weil auf der einen Seite versucht er ständig, die Konservativen mit im Boot zu behalten. Er merkt aber, dass jedes Mal, wenn er die Konservativen wieder im Boot halten will, wie das letzte Mal sprachen wir darüber, dass er den Exorzisten einen Gruß geschickt hat, das hat die Progressiven natürlich entsetzt. Und jetzt ist dieses Lehrschreiben mal wieder ein ganz klares Zugeständnis an die Tradition von Papst Franziskus und den progressiven Teil in der Kirche. Es ist Hof Franziskus pur. Franziskus hat in dem Lehrschreiben steht das Gleiche drin oder der Kernsatz, den Franziskus schon immer gesagt hat, wir produzieren auf dieser Welt Dinge, die wir nicht brauchen. Kein Mensch braucht ein Auto mit 500 PS. Das muss nicht gebaut werden und das ist völliger Blödsinn, unsere Ressourcen für Dinge auszugeben, die kein Mensch braucht. Wir sollten die Ressourcen unseres geschundenen Planeten für das ausgeben, was wir wirklich brauchen. Das war schon eine klare Kapitalismuskritik, weil er immer gesagt hat, der freie Markt reguliert eben nicht alles, weil der freie Markt reguliert manche Sachen eben sehr schlecht. Der führt auch dazu, dass Menschen mit ihrem Geld Dinge tun, die völlig sinnlos sind und diesem Planeten nur schaden. Also das hat Leo jetzt aufgenommen, hat etwas anderes aufgenommen, was Papst Franziskus immer sehr wichtig war, nämlich Naturschutz. Das hat Leo in Peru ja am eigenen Leib erfahren. Also er hat schon erfahren, dass durch den Klimawandel die Überschwemmungen haben Peru sehr schwer heimgesucht. Also er weiß, dass die Wüste ist ein großes Problem in Peru. Auch Wassermangel spielt ein riesiges Problem in seiner eigenen Diözese gewesen. Da gibt es einen Ort im Norden, Pacora, der ist also ganz besonders betroffen. Also der Papst, dem ist, weißt du, die Kirche sieht dieses Thema Umweltschutz nicht so wie Fridays for Future oder wie politische Parteien, die sich für die Umwelt einsetzen, um es mal so zu sagen, sondern deren Gedanke ist, das ist ja Gottes Schöpfung. Wir machen da etwas kaputt, was uns gar nicht gehört, was uns sagen nur anvertraut worden ist. Also wir können mit der Erde nicht machen, was wir wollen. Das ist der Gedanke, wo sich Umweltschützer und Kirche sehr nahe sind. Weil der Papst sagt nicht, wir wollen die Partei der Grünen weltweit unterstützen, sondern der Papst sagt, mit der Schöpfung, die wunderschön ist, die wir alle erleben können, in der Natur, wenn jeder mal, der ein sauberes Wasser im Ozean gesehen hat natürlich, oder der einen Berg gesehen hat, weiß, wie wunderschön diese Schöpfung ist.
Ja,
und er sagt, wir können.
Die Tierwelt, ja.
Genau.
Ja,
wir dürfen das nicht einfach alles kaputt machen und schon gar nicht für Sachen, die wirklich keiner braucht. Also, das ist der Kerngedanke bei beiden Päpsten, bei Franziskus und bei Leo. Leo hat das jetzt nochmal auch klar gemacht. Die Kirche steht an der Seite der Armen. Das ist eine. Klares Bekenntnis zu der Sozialpolitik, die schon Franziskus gemacht hat. Also da geht es um eine Erfahrung, die diese beiden Männer sehr zusammengeschweißt hat. Es gibt keinen anderen Kontinent auf der Welt, in der der Unterschied zwischen Arm und Reich so groß ist wie in Lateinamerika. Hm. Einige Länder, das betrifft auch Peru, da kontrollieren 5-6% der Bevölkerung 95% der Ressourcen des Landes, während die Bauern, also die Landbauern, also leben in der Regel unter dem Armutsgrenze. Die Vereinten Nationen haben damals zwei, die absolute Armutsgrenze und die Armutsgrenze. Und in der Diözese von Papst Leo in Chiclayo gibt es Orte, da leben die Menschen unter der absoluten Armutsgrenze. Das heißt, sie haben weniger als $3 pro Tag. Das bedeutet, sie haben immer Hunger. Ja. Und das ist in einem Land, in dem es Menschen gibt, die super reich sind und viele Milliarden haben. Das eint die beiden Männer, das sie immer gesagt haben. Die ungleiche Verteilung der Ressourcen, das ist vor allem in Lateinamerika, in anderen Teilen der Welt auch, aber vor allem in Lateinamerika ein riesengroßes Problem. Und beide haben den gleichen Kernsatz der Theologie der Befreiung unterstützt, indem sie gesagt haben, die Menschen in Lateinamerika werden nicht arm geboren, sondern durch das System arm gemacht. Mhm, ja. Wenn alle Zugang zu den Ressourcen dieses Landes hätten, also zu den Minen, zu Gold, zu Wasser, dann wäre es die Verteilung von Arm und Reich nicht so ungerecht, wie sie ist. Also das ist...
Aber Franziskus hat ja sehr bescheiden gelebt und das demonstriert, dass man selbst auch in Armut leben kann. Das macht ja jetzt Papst Leo nicht so dolle. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Er musste symbolisieren, so durch bestimmte Klamotten und so weiter. Ich bin auch auf der Seite der Konservativen, gleichzeitig bin ich aber auf der anderen Seite. Aber wäre das nicht glaubwürdiger, wenn er da auch sich selbst nochmal nicht immer so mit seinem Autochen da zwischen Castel Gandolfo und Rom hin und her?
Ja, also das Auto ist neulich nicht angesprungen. Also so luxuriös ist das alles.
Okay. Aber was fährt er eigentlich für ein Auto?
Der darf nicht mehr selber fahren. Der hat seinen VW Touran geliebt. Der liebt VW-Autos. Der hat immer, hat Volkswagen immer geliebt. Der hat früher mal einen Ford Mondeo gehabt. Den fand er nicht so gut. aber er darf nicht mehr selber fahren. Er lässt sich jetzt fahren. Aber das ist eher eine bescheidene Geschichte. Also es stimmt, dass er die Traditionalisten wieder mit ins Boot holt, indem er diesen Teil des alten Pomps wieder aus dem Schrank geholt hat. Stimmt. Halte ich für falsch. Ist aber so. Aber was die persönlichen Luxus angeht, kann ich da jetzt noch nichts erkennen, wo man denkt, diese peruanische Köchin, die er hat, also die Leute, die ihm da was zu essen machen, das ist schon eher eine ziemlich bescheidene Geschichte. Der ist das ja auch gewohnt. Also wenn du in die Mensa gegangen bist, in der die früher gegessen haben, das sieht aus wie eine Jugendherberge. Also das ist übrigens etwas, was diesen Papst sehr stark unterscheidet von seinen Vorgängern. Also ich glaube von allen. Also Johannes Paul II. Lebte im Erzbistum Krakau in diesem bischöflichen Haus. Das war zwar unter dem Kommunismus noch, aber das war auch für Verhältnisse von Krakau eine sehr feudale Angelegenheit. Josef Ratzinger war im erzbischöflichen Haus in München und später in der Glaubenskongregation in Rom auch. Wirklich, das ist, wenn du durch die Glaubenskongregation marschierst, der Palast ist wunderschön, die Räume sind wunderschön, das ist sehr palastähnlich. Franziskus lebte im Haus des Erzbischofs von Buenos Aires. Der lebte dort sehr bescheiden in einer sehr einfachen Wohnung, aber es war auch immerhin die Residenz des Erzbischofs. Der erste Papst, der wirklich aus äußerst einfachen Verhältnissen sein ganzes Leben lang kommt, ist wirklich Leo, weil der war Mönch in diesem Kloster. Und wenn du durch dieses Augustinerkloster gehst, dann sehnst du dich nach jeder mittleren Jugendherberge zurück, weil das ist also...
Deswegen genießt er das jetzt so, dass er da raus ist.
Wahrscheinlich, aber das ist alles mit viel Luxus, war sein ganzes Leben nicht verbunden. Also das interessiert ihn ganz bestimmt nicht.
Okay, aber apropos Papst Johannes Paul II., den hast du mir doch irgendwie letztes Mal angeteasert mit deinem nächsten Wunder, oder nicht? Hatte der nicht irgendwas mit zu tun?
Na, endlich!
Ja, Mann, jetzt endlich. Ja, ich kann es doch nicht mehr abwarten. Ich durfte die ganze Woche nicht recherchieren. Also, ganz kurz wollten wir aber noch mal Rita gratulieren, bevor
Rita,
wir das Wunder wirklich...
Liebe Rita deinem Kloster in Goldenstein. Mhm. Wir haben natürlich uns sofort an dich gedacht und gratulieren dir zu deinem 82. Geburtstag.
Happy Birthday!
Und freuen uns, dass du jetzt wieder nicht mehr die Treppen runtersteigen musst, sondern wieder einen Treppenlift hast. Und wir wünschen euch in Goldenstein alles, alles Gute.
Genau so ist das nämlich. So, und jetzt, Wunder. Endlich. Maria, bestimmt wieder irgendwie, ist Maria wieder irgendwo erschienen? Wie war das auch noch?
Diese Geschichte ist so seltsam, dass ich glaube, ich habe so eine kleine Chance, dich doch noch zum Katholizismus zu bekehren.
Ach, meinst du? Ja. Was passiert dann eigentlich? Dann hören wir auf, ne, mit dem Podcast an dem Tag, an dem ich in die katholische Kirche eintrete.
Nee, dann machen wir Doppelpodcast, dann machen wir den zweimal die Woche.
Ich befürchte, dass du diesen Tag niemals erleben wirst.
Nein, lass mich mal probieren. Ja. Ich glaube, jetzt stößt du gleich an die Grenze der Rationalität. Also, die Geschichte beginnt im Jahr. Ja, aber diesmal auch an eine spirituelle.
Gut, ich bin open-minded, tell me, ja.
Wir sind im Jahr 1905 in Polen.
Okay.
Eine junge Frau wird geboren, Maria Faustina Kowalska heißt die. Die will schon mit 9 Jahren ein Wunder erlebt haben, also redet auf ihre Eltern ein, dass sie Nonne werden will, schon als Kind. Hat also angeblich Zeichen erkannt. Die Eltern denken, die hat sie nicht alle, schicken sie in die Schule. Mit 17, 18 wird die also immer drängender und sagt, sie möchte unbedingt Nonne werden. Stellt sich bei mehreren Klöstern vor. Die Klöster lehnen sie ab und sagen, also diese Maria Faustina Kowalska, die ist nicht ganz richtig im Kopf, also lieber nicht. Die lehnen sie also ab bei mehreren Kongregationen. Sie insistiert aber, will also unbedingt Nonne werden. Mhm. Das ist vielen Nonnenorden so ein bisschen suspekt. Schließlich aber doch ein Orden, sie aufzunehmen, und sie wird dort Novizin und tritt also im Kloster ein. Und dann passiert etwas, was in Nonnenorden nicht so ganz selten ist. Es kommt also zu inneren Streitereien. Junge Nonne ist also nicht so gern gesehen. Die ist zwar sehr aktiv, die arbeitet auch mit, aber es gibt viele Schwestern, die also überhaupt nicht zufrieden sind mit dieser Faustina. Die ist ihnen viel zu komisch, die ist also crazy. Und es gibt also innere Streitereien. Sie hat auch Streitereien mit der Oberin. Und dann geschieht etwas, was diese Streitereien eskalieren lässt, weil sie steht also abends auf, geht in die
Abends auf?
Also, ja, sie hat morgens. Also, nee, sie will irgendwie noch ein Glas Wasser trinken.
Ach so, okay, geht also liegt schon im Bett und steht auf, okay.
Genau, und sieht dann in ihrem Kloster Jesus. Der steht also vor ihr.
Ja, also so als Hologramm oder so. Also so das wirkt echt für sie.
Für sie ist es echt. Also da steht in einem weißen Gewand Mann mit einem Bart. Der hat zwei Strahlen aus seiner Brust, eine weiße, eine rote. Und er sagt, ich bin Jesus. Und ich bin also ganz traurig, weil die Leute so viele Sünden begehen. Und du musst also bitte dafür sorgen, dass die Menschen wissen, ich bin barmherzig und ihr seid alle von meiner Barmherzigkeit eingeschlossen. Aber ich bin sauer, weil so viele Sünden passieren. Und am nächsten Tag geht sie zu ihrer Oberin und sagt, ich habe also Jesus gesehen. Der sagt, er ist sauer, weil wir so viel sündigen und will, dass wir alle barmherzig sind. Und die Ordensoberin sagt, die ist nicht ganz richtig in der Rübe. Ruft also einen Priester herbei, einen Beichtvater, der sagt also, was soll das denn jetzt? Da ist also jemand gewesen und der Priester sagt, das war Satan.
Oh, er schon wieder, ja.
Satan, der will dich versuchen. Am besten, wenn du den wieder siehst, spuckst du mal auf den Satan, dann verschwindet er vielleicht.
Und, okay, also man glaubt ihr eher, dass sie Satan sieht als Jesus. Das finde ich ja auch ein bisschen wild. Aber gut. Ja.
Genau, es kommt also zu diesen weiteren Begegnungen. Immer wieder ist der Pfarrer also nicht ganz sicher, was die Frau da sieht. Sie spuckt also auch los, aber dieser Satan verschwindet nicht, sondern es ist ein Duft von Lilien. Und der Beichtvater sagt also, das mit dem Spucken hat nicht geklappt. Also wenn du jetzt so einen Lilienduft, vielleicht ist das doch eine Wundererscheinung, weiß ich nicht genau. Und jetzt wird die ganze Geschichte immer mehr publik. Also es gibt Leute, die zu diesem Kloster kommen und sagen, also da erscheint ja Jesus, ist ja toll.
Aber er erscheint immer nur ihr, sonst sieht ihn niemand.
Genau. Und jetzt kümmert sich also der erste Papst um diesen Vorfall, Pius XII. Der bekommt diese Akte von dieser Nonne, Maria Faustina Kowalska, und sagt, das ist eine Betrügerin, die hat sie nicht alle. Der verbieten wir jetzt, also zu, dass sie öffentlich auftritt. Die soll also bitte mit diesem Gequatsche aufhören. Die soll also aufhören, das zu verbreiten. Das ist alles dummes Zeugs. Dann schaltet er die Glaubenskongregation ein. Die wendet sich an diese Nonne und sagt, also wenn sie nicht aufhören, diesen Blödsinn zu erzählen, dann fliegen sie hier raus. Die Nonnen in dem Kloster rebellieren unterdessen und sagen, also die spielt sich ja nur auf. Also die hatte jede Menge Ärger mit uns. Und um so zu tun, dass sie ja doch die wichtigste Frau von uns allen ist, erzählt sie jetzt die ganze Zeit, sie sieht Jesus. Also ist doch eine ganz klare Geschichte. Die will doch nur diese Konflikte dadurch bereinigen, indem sie sagt, sie ist einfach was Besseres als wir, weil Jesus sieht ja nur sie. Dann kommt der nächste Papst, Johannes der 23. Mittlerweile hat diese Faustina Kowalska also einige Male Jesus gesehen und hat auch den Befehl bekommen, also nicht nur zu erzählen, dass die Menschen also wissen sollen, er sei barmherzig, immer barmherzig, also würde also immer vergeben, sondern sie soll auch das Bild von ihm malen lassen. Also sie sagt, pass mal auf, meine Liebe, du hast mich jetzt gesehen, du weißt, wie ich aussehe, geh jetzt zum Maler und der Maler soll also das so nach deinen Angaben malen.
Okay. Aber ich sag mal so, wo sind denn da die News? Weil, dass er barmherzig ist, das weiß ja wohl jede Nonne und das weiß ja ich sogar. Und dass er vielleicht nicht immer begeistert ist über das, was die Menschen so getan haben, das könnte ich mir jetzt auch noch gerade so zusammenreimen. Und wie er aussieht, ich meine, er sah offensichtlich so aus wie alle Jesusbilder, die sie bis dahin gesehen hat. Aber wir wissen doch, dass er eigentlich viel dunklerer Typ gewesen sein muss, als das, was so in den katholischen Kirchen rumhängt. Aber gut, ich bin gespannt, wie sie also, gemalt wurde.
Ja. Maria findet also einen Maler und beschreibt ihm das alles ganz genau. Und der malt auch dieses mittlerweile weltberühmte Bild. Also als ich bei den Nonnen in Goldenstein die Treppe hochgestiegen bin, hing das da auch.
Okay, also das könnte ich jetzt googeln. Wie sieht denn da aus? Wie heißt denn das Bild?
Schau es dir einfach mal an. Also wenn du googelst Maria Faustina Kowalska und Jesus Christus, Barmherzigkeit, dann müsste das rauskommen. Mach das doch mal eben.
Kowalska?
K-O-W-A-L-S-K-A.
Ja, da kommt schon was. Ah, okay, da kommt jetzt erstmal ein Bild von ihr und dann kommt hier so eine Lichtgestalt. Aha, das ist aber sehr leuchtend, das Ganze.
Genau.
Das ist der Jesus. Ne?
Da siehst du einen leuchtenden Jesus mit Strahlen aus der Brust und einem Bart.
Ja.
Genau. Und ich, als ich zum ersten Mal mit Johannes Paul II. In dieser Kirche war und dieses Bild gesehen habe, dachte ich, habe ich in meinem tiefsten Inneren gebetet und gesagt, lieber Herr, mach, dass das nicht stimmt, weil ich auf keinen Fall möchte, dass Jesus so kitschig mit einem weißen Kittel und komischen Strahlen aus der Brust durch Frauenkloster läuft. Also bitte nicht.
Also mit diesem Lila und Blau, also ich finde so beim Christopher Street Day wäre er auch noch ganz gut vertreten. Nicht schlecht.
Auf jeden Fall, ich finde diese...
Was Queeres hat er auch, ja.
Ich finde diese Vorstellung, dass Jesus so aussehen könnte, ist mein totaler Horror. Aber egal.
Ja, aber ganz kurz, wie stellst du ihn dir denn vor? Guck mal, der sieht ja auch hier aus wie immer. Ne? Er hat so braune, längere Haare, so ein bisschen Bart. Mein Sohn hat auch so ganz lange, dunkle Haare. Wenn der so ungekämmt die Treppe runterkommt, dann sagen wir mal, na Jesus. Also von daher. Und dann dieses lange Gewand, freundlicher Blick. Joa, wie stellst du dir den denn vor?
Ich brauche mir ja nicht vorstellen, weil ich kann ihn dir ja zeigen, wenn du bald hier bist. Du weißt doch,
das ist das einzig echte Jesusbild. Aber dann hätten ja alle anderen gelogen. Das geht ja auch nicht in der katholischen Kirche.
Jetzt, dazu kommen wir ja noch. Also Maria Faustina Kowalska sieht also diesen Jesus, lässt dieses Bild malen und ich sage es nochmal, ich bete zum Herrn, dass das alles dummes Zeugs ist, weil bitte, bitte, Jesus, den ich mir vorstelle, läuft nicht in weißen Klamotten wie ein Hippie durch ein Frauenkloster aus seiner Brust kommen komische Strahlen und er sieht aus, als sei er aus einem Star Wars Flugzeug geklettert.
Ja, ein bisschen auch, genau.
Ja. Egal, sie lässt das malen. Auch der Nachfolgepapst, Johannes der 23., sagt, also die Irre aus Krakau, die da irgendwie Jesus gesehen haben soll, die stirbt sehr früh, die ist schon 1938 tot. Die wird nur 33 Jahre alt. Und der Papst sagt, Johannes der 23., also die Bekloppte aus Polen, die dieses verrückte Jesusbild hat malen lassen. Jesus sieht definitiv nicht wie ein kitschiger Hippie aus. Zweitens, diese ganzen Erfindungen von Jesus, den sie getroffen haben soll und diese ganze Barmherzigkeitsquatsch, das alles dummes Zeugs. Und Jesus hat dieser Nonne ja einen Auftrag gegeben und hat gesagt, du musst den Kirchenkalender ändern.
Aha.
An der Stelle habe ich immer gedacht, ist der ewige Gott im Himmel tatsächlich damit beschäftigt, sich den Gedanken über den Kirchenkalender zu machen?
Ich bin mir nicht sicher. Am besten nur so eine Excel-Liste runterschicken. Also mal neu.
An welchem Sonntag wer in die Kirche geht? Also beschäftigt sich wirklich Jesus von Nazareth, dieser rätselhafte Mensch, wer immer es gewesen sein soll, da oben im Himmel, mit den Sonntagen des Kirchenjahres? Aber egal. Ja, Frau Kowalska behauptet, das ist genau so. Deswegen müsste ein Sonntag eingerichtet werden, der der göttlichen Barmherzigkeit gewidmet ist. Mhm. Pius XII. Hat das schon abgelehnt, Johannes der 23. lehnt das ab und beides Mal sagen die Glaubenskongregationen, so, ihr vergesst bitte den Fall Kowalska, die Frau hat gelebt zwischen 1905 und 1938, die Geschichte ist gegessen, das war eine Irre, die hat irgendwelche bekloppten Bilder malen lassen, Schluss, aus, alles vorbei. Mhm.
Na gut, jetzt bin ich aber sehr auf die Wendung gespannt. Ja.
Die Geschichte wäre wie viele Geschichten von Menschen, die meinen, Sachen zu sehen, einfach wäre geendet und alles wäre vorbei gewesen. Mhm. Also es gibt ja Leute, die glauben, sie haben ein UFO gesehen. Es gibt Leute, die glauben, sie haben Maria gesehen. Es gibt Leute, die glauben, Elvis sei noch am Leben. Es gibt, ja. Weißt du, es gibt all das.
Es gibt ja alles, ja.
Genau. Und möglicher, und dieser Fall Kowalska wäre genau so ein Fall gewesen von jemand, der sich einfach eingebildet hat. Was weiß ich, er hat Adolf Hitler getroffen, der ist noch am Leben oder in Wirklichkeit ist, ne? Also, okay. Jetzt gibt es eine dramatische Wende. Im Jahr 1978 wird Johannes Paul II. Gewählt aus Polen. Mhm. Und der hat in dem Kloster, in dem Maria Faustina Kowalska gelebt hat, immer wieder gebetet. Mhm. Und ist von der Echtheit der Erscheinungen überzeugt.
Ich ahne schon, der musste auch nachts noch mal raus und dann, ne, kommt da dieser Strahlen Jesus. Ja.
Die Glaubenskongregation ist entsetzt, weil sie sagt, hören Sie mal zu, Heiliger Vater, zwei Päpste, Pius XII. Und Johannes der 23. haben beide gesagt, die Frau hat nicht alle Latten am Zaun. Sie können unmöglich diesen Fall wieder aufrollen. Der ist von der,
sind doch unfehlbar. Ja.
Der ist von der Glaubenskongregation, ist dieser Fall durchgenudelt worden, rauf und runter. Die Frau ist nicht ganz sauber in der Rübe. Johannes Paul II. Sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, der Fall wird nochmal aufgerollt.
Also das heißt, er hat diesen Jesus auch gesehen oder weswegen ist er so überzeugt? Oder einfach, das ist mein Land und wenn Jesus irgendwo erscheint, dann hier bei mir.
Was er geglaubt hat, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, er besteht darauf, dass der Fall wieder eröffnet wird. Okay. Also jetzt werden die alten Protokolle wieder rausgesucht. Faustina Kowalska hat ein ewig langes Tagebuch geschrieben. In diesem Tagebuch sind alle Jesus-Erscheinungen dokumentiert. Da schreibt sie also, wann sie ihn gesehen hat, wo sie ihn gesehen hat, was er gesagt hat, was er ihr gesagt hat, was er den Menschen gesagt hat. Steht da alles genau dran. Dieses Tagebuch galt als kompletter Blödsinn, ausgedacht von einer frustrierten Nonne, die von anderen Nonnen in einem Kloster gemobbt wird. Oder die selber sich aufspielen will. Jetzt wird dieses Dokument, weil der Papst sagt, das könnte echt sein, ein ganz wichtiges Beweisstück. Jetzt muss die Glaubenskongregation diese Tagebücher der Schwester Kowalska nochmal überprüfen. Kann das denn sein? Mhm. Kann sie was gesehen haben? Ja. Und kommt zu dem Ergebnis, das Johannes Paul II. Wollte, nämlich, das ist alles tatsächlich passiert. Also ist Maria Faustina Kowalska eine Heilige. Und er setzt eine Heiligsprechung durch. Das ist ja der Geschichte der katholischen Kirche. Du hast gerade vorhin das völlig Richtige gesagt. Nämlich, das ist in der Kirche so unglaublich selten aus einem schlichten Grund. Weil damit setzte er gleich zwei Vorgänger zum Unrecht. Ja. Weil beide Päpste, sowohl Pius XII. Als auch Johannes der 23. haben gesagt, die ist nicht ganz richtig in der Birne.
Ja, aber wo ist denn jetzt das große spirituelle Wunder? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kommt das jetzt noch? Weil ich meine, das wenn kommt, er was sagt, das kommt jetzt noch. Okay, ich dachte schon, ich hätte irgendwelche Jesus-Strahlen verpasst.
Nein. Bis zu diesem Zeitpunkt, ich war mit Johannes Paul II. Mehrfach in dieser Kowalska. Es gibt mittlerweile ein Kloster, es gibt eine Gedenkstätte, da hängt auch das Original von diesem Bild. Ja. Das ist ein unglaublich hässlicher Bau. Und ich habe jedes Mal, wenn wir in Krakau in dieses Kloster mussten, zu Faustina Kowalska immer gedacht, weißt du, ich habe Johannes Paul II. Gemocht, ich habe ihn auch verehrt, ich fand, es war ein guter Papst, der hatte auch seine Fehler, alles klar, aber im Grunde meines Herzens habe ich ihn gemocht und ihn verehrt. Mhm. Nur Faustina Kowalska hielt sich für seinen persönlichen Spleen. Also, weißt du, es gibt ja so Leute, es gibt ja so Leute, die haben einfach eine Macke. Also, ich weiß nicht.
Kein Papst, Andreas. Päpste haben noch keine Macken. Ich bitte dich, wo kämen wir hier hin?
Ja. Also, ich habe bei dir noch nie eine Macke entdeckt, aber ich kenne Freunde, die haben einfach einen Spleen. Also, es gibt Leute, ich habe einen guten Freund, der hat also findet es toll, wenn er mit vielen anderen Leuten bei minus 15 Grad durch Eiswasser schwimmt.
Ja, gut.
Ich finde es völlig irre, so etwas zu tun. Ja. Aber deswegen würde ich ihm nicht die Freundschaft kündigen. Ich finde es einfach verrückt. Also der findet es toll. Er setzt sich dazu auch eine Taucherbrille auf. Der schlägt auch das Eis extra auf. Also
du, aber zwischen Eisbaden und irgendwo ein Jesus sehen irgendwie in der Nacht, ist ja nochmal irgendwo eine Grenze.
Gut, also, dann habe ich noch andere Freunde, die glauben, also im Weltraum gibt es irgendwo grüne Männchen. Ich würde nur sagen, ich kenne Menschen, die haben einen Spleen. Mhm. Ich lasse ihnen diesen Spleen. Alles ist gut, was es gibt. Ich kenne erwachsene Männer, die wollen gerne Harley Davidson fahren. Es gibt ja Leute, die haben einfach eine Macke. Ich persönlich habe gedacht, Faustina, Maria Faustina Kowalska ist die Macke von Johannes Paul II. Mhm. Der glaubt einfach an diesen ganzen Blödsinn von dieser Nonne aus Polen.
Ja.
Dann passiert etwas Unglaubliches. In einem Gespräch, da war Johannes Paul II. Schon sehr krank, sag ich zu einem Mitarbeiter von ihm, also die Kowalska, das ist ja alles Quatsch, sagt er, denk mal drüber nach, die ist genau 33 Jahre alt geworden. Die hat das gleiche Alter gehabt wie Jesus Christus. Mhm. Und der Papst wird das, was Jesus von ihr verlangt hat, nämlich den Kirchenkalender ändern und einen Feiertag im Kirchenkalender einführen. Das wird er tatsächlich machen. Und zwar wird der Sonntag nach Ostern, der Barmherzigkeitssonntag, den Faustina Kowalska verlangt hat.
Okay.
Okay, Kirchenkalender wird verändert. Hm. Für ihn selber, Johannes Paul II., war diese Entscheidung, in den Kirchenkalender einzugreifen, aufgrund einer Vision der Nonne Faustina Kowalska, ein ziemlich gewagter Schritt, weil ganz viele im Vatikan gesagt haben, hören Sie mal zu, ein Kirchenkalender, der gilt für Jahrhunderte. Und dass sie den jetzt so massiv ändern, dass sie einen Sonntag rauspicken und sagen, das ist jetzt der Barmherzigkeitssonntag, weil eine Nonne glaubte, Jesus hat ihr das gesagt, das ist doch verrückt. Mhm. Wojtyla hat sich nicht beirren lassen und hat gesagt, ich will, dass dieser Sonntag eingeführt
wird. Okay.
Dann kommt die Osterwoche im Jahr 2005. Johannes Paul II. Ist sehr schwer krank. Es wiederholt sich im Grunde das, was 25 Jahre später bei Franziskus, 20 Jahre genau später bei Franziskus passiert. Der Papst kann das Urbi et Orbi-Gebet nicht mehr sprechen. Er ist noch am Fenster und wird im Laufe der Woche am Ostermontag immer kranker.
Mhm.
Und stirbt in dem Augenblick, in dem das Fest für den Barmherzigkeitssonntag beginnt, um 22 Uhr am Samstag an der Woche danach. Das heißt, zufällig stirbt er. Es gibt 365 Chancen, weil es 365 Tage gibt,
gut, aber für diesen Ostern Papst zu sterben. Ja, mein Gott. Also das ist jetzt das große Wunder, dass ich zum Katholizismus übertreten soll.
Er stirbt zu Beginn dieses Barmherzigkeitssonntags. Und ich habe immer gedacht, Mann, das ist schon ein unglaublicher Zufall, dass er so sehr darauf beharrt, diesen Feiertag einführt und an dem Tag noch stirbt. Ich find's.
Ja, aber ich meine, dass Ostern den Päpsten den Rest gibt, haben wir ja gerade schon gelernt. Also Ostern ist ja irre anstrengend für Päpste.
Ja, aber Franziskus ist am Ostermontag gestorben. Franziskus dann erst eine Woche, Johannes Paul II. Erst am Samstagabend danach. Ich fand
das, aber dass der da stirbt, beweist für dich, dass hier Frau Kowalska, dass die dann Jesus gesehen hat?
Nein, ich finde, es beweist gar nichts. Ja, aber okay. Ich finde es ein Zufall, der mich nachdenklich macht.
Okay, na gut. Ja gut, also da hast du mich jetzt nicht überzeugt.
Gut, da ahnte ich.
Ich dachte, jetzt gibt es noch irgendwie weit, dass er den auch gesehen hat. Ja, du willst
spektakulärere Wunder, ich weiß.
Ja, du hast mir schon so unglaubliche Wunder erzählt. Vielleicht warte ich jetzt auch einfach immer auf Maria, dass die um irgendeine Ecke kommt oder so und bin jetzt irritiert, wenn Jesus das macht. Ich weiß nicht.
Na, wir müssen ja überhaupt noch über Lourdes reden. Das haben wir noch gar nicht. Ne?
Wir haben überhaupt noch nicht über Lourdes geredet. Meine Güte,
Der Papst hat ja neulich die Maria wieder den Menschen anvertraut. Na, hast du das mitbekommen?
Ja, wolltest du gerade benutzt sagen, weil ich habe gedacht, wie kann es denn sein? Das ist ja so ein Männerverein, ne? die katholische Kirche. Aber immer, wenn es irgendwie eng wird, dann holen sie wieder Maria raus und jetzt hier Maria und jetzt werden die ganzen irgendwie vom Krieg bedrohten Menschen werden jetzt Maria anvertraut, wo ich denke, ja, wie soll Maria das denn jetzt alles schon wieder richten? Erklär mir mal bitte, was heißt denn das überhaupt? Die werden jetzt Maria anvertraut.
Also,
was ist denn das für eine Idee?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass du so feministische Tendenzen hast, oder?
Niemals. Du etwa nicht? Feminismus bedeutet einfach nur, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Also jeder normale Mensch sollte Feminist sein, der normal denken kann. Das haben wir immer noch ganz viele nicht begriffen.
Ich habe neulich zufällig mitbekommen, dass das Standardwerk von Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, von der Glaubenskongregation damals verboten worden ist, weil
Ein Grund mehr, es zu lesen. Das ist ein super Buch. Ja.
Weil es der katholischen Lehre widersprechen soll. Also da stehen aber keine Ferkeleien drin, oder?
Da stehen auch keine Ferkeleien. Es ist einfach die Sicht von Simone de Beauvoir auf das Frausein. Und sie sagt halt, wir werden eben nicht als Frau geboren, sondern wir werden dazu gemacht, war das jetzt das richtige Zitat, so in der Art, also dass die Gesellschaft uns in eine gewisse Rolle drängt und die Sozialisation sehr viel damit zu tun hat, wie wir in dieser Welt leben.
Naja, auf jeden Fall hat die Kirche das damals verboten, das ist Simone de Beauvoir. Aber darüber wollten wir gar nicht reden. Wir wollten reden. Du wolltest mit mir reden?
Ich wollte wissen, warum Maria jetzt schon wieder herhalten muss.
Ja, ich meine, das ist doch sozusagen ein Elfmeter für dich. Also immer, wenn es eng wird, brauchen wir eine Frau.
Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Also ich habe nur Mitleid mit Maria. Die muss immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Oder die Eisen, sagt man, nicht die Kohlen.
Nein, die Kohlen bleiben schön im Feuer. Sie muss die Eisen. Genau. Also warum Maria anvertraut, das ist ganz einfach. Du kennst doch bestimmt das Rosenkranzgebet. Ave Maria. Hast du doch schon gehört, oder?
Also sagen wir mal so, ich habe ja schon gestaunt, als du mit deinen Nonnen in Goldenstein gebetet hast, so Vater Unser und so weiter. Den ersten Teil konnte ich noch und auf einmal geht es nur noch um Maria. Ich denke, what? Das ist doch nicht das Vater Unser, das ich kenne. Also es gibt schon da eine Unterscheidung, dass ihr die Maria da noch ordentlich mit reinbetet. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber woher sollte, also das kannte ich nicht, woher auch? Und Rosenkranzgebet, ich weiß, dass man da irgendwie betet, aber frag mich jetzt nicht nach dem Text, keine Ahnung.
Gut, okay. Also in dem Gebet Ave Maria und in der Vorstellung von Maria geht es eigentlich um was ganz, ganz Einfaches. Also stell dir mal vor, dein Sohn hat ein Riesenproblem. Also schlechte Noten, was weiß ich, hat irgendein Problem. Aber was glaubst du, auf wen er sich dann besonders verlassen würde? Doch sehr wahrscheinlich auf seine Mutter.
Und auf seine eigenen Fähigkeiten zum Glück auch.
Auf seine eigenen Fähigkeiten. Er würde auch sagen, wenn mir jemand hilft, wenn ich richtig Schwierigkeiten habe, ist das doch meine Mutter. Das ist ja bei vielen Menschen so. Auch mein Sohn ruft in der Bedrängnis meine Frau an und sagt, Mama, ich habe ein Problem. Das Gleiche gibt es in der Kirche auch. Man denkt natürlich, die Mutter von Jesus Christus hat den größten Einfluss auf ihren Sohn. Das heißt, wenn es ein Riesenproblem gibt, wir Menschen, weil wir sind ja mit Maria verbunden, wir sind ja beide Menschen, Maria Mensch, ich Mensch, Menschen. Wir haben also ein Problem, also wir haben gerade irgendwo wieder 10.000 von Menschen umgebracht. Wir möchten, dass das aufhört, dann denken wir, vielleicht können wir Jesus milde stimmen über seine Mutter. Also man stellte sich das im Mittelalter so vor, seine Mutter kommt zu Jesus und sagt, Jesus, also die haben da gerade wieder irgendwie den 100-jährigen Krieg angezettelt und da sterben jede Menge Leute auf dem Schafott oder Hexen werden da gerade wieder verbrannt. Kannst du nicht mal barmherzig sein? Und diese Fürsprecherin, die Maria ist, das ist eine Vorstellung, die ist in der katholischen Kirche sehr alt und sehr verbreitet.
Habe ich ja nichts gegen. Bloß dann könnte man ja auch sagen, wir verehren jetzt nicht nur Maria als Mutter von Jesus, sondern wir verehren einfach mal alle Frauen, die anderen Menschen das Leben schenken unter Schmerzen und was weiß ich nicht und sich aufopfern und aber gleichzeitig auch sagen, Mensch, Frauen sind ja alle irgendwie Maria und ganz großartig und dann dürften sie eigentlich auch mal endlich Priesterin werden und Bischöfin und Päpstin. Da wäre ich dabei. Da würde ich sagen, jetzt habt ihr es verstanden.
Also die Päpste wiederholen immer wieder gebetsmühlenartig, wie wahnsinnig wichtig Frauen sind. Es gibt ja irre wichtige Frauen in der Kirche. Wobei,
aber reden ist nicht dasselbe wie zeigen.
Pass auf, bleiben wir mal beim Zeigen. Unter der Ägide von Franziskus ist die Frauenrate der Bosse um über 100% gestiegen, weil er musste das Kirchenrecht ändern. Weil bisher durfte der oberste Chef einer Behörde, also eines Ministeriums, bei uns heißt das Kongregation oder Dikasterium, durfte nur ein Mann sein, Bischof oder Kardinal. Franziskus hat das Gesetz geändert. Der musste das ganze Regelwerk ändern, weil das erste Mal eine Präfektin,
ist ja alles gut, finde ich,
eine Chefin ernannt worden ist, nämlich Schwester Brambilla, ist die Oberin aller Ordensleute ja, auf der
haben wir
ganzen
mal drüber gesprochen.
Welt.
Stimmt. Aber trotzdem sich in die Kirche stellen und den Leuten was erzählen, dürfen sie immer noch nicht. Ich bin ja mit Pastorinnen aufgewachsen, hier in meinem kleinen ostfriesischen Dorf. Eine fantastische Pastorin, als ich Kind war. Die war ganz wunderbar und auch später eine tolle Pastorin, die die Beerdigung meiner Mutter gemacht hat. Also tolle Frauen, wo ich denke, wo ist eigentlich das Problem bei euch, dass ihr die Frauen da nicht hinlasst? Ich verstehe es einfach nicht. Das macht mir auch wirklich wütend.
Frauen dürfen in der katholischen Kirche Teile von Gottesdiensten machen. Wortgottesdienst, überhaupt kein Problem. Meine Schwester macht das seit Jahren.
Ja, aber als was genau? Die sind doch keine Priesterin.
Die stellen sich
vor,
nein, die sind keine Priester.
Ja, die dürfen die Arbeit machen, kriegen aber nicht die Anerkennung und auch nicht die, gut, die Klamotte ist da vielleicht nicht so wichtig, aber auch nicht.
Sie dürfen taufen zum Beispiel, sie dürfen in Kirchen reden, sie dürfen keine Priesterin sein, das weiß ich. Da war Franziskus so langsam auf dem Weg zu sagen, das muss ja nicht für alle Zeiten gelten. Das ist bei Leo jetzt wieder deutlich zurückgefahren. Ja. Und da gilt immer der gleiche Satz, den ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Am Abendsmahltisch haben halt keine Frauen gesessen, sondern nur Männer.
Das war eine Priester, Männer. Da sitzen am Tisch auch immer die Männer und die Frauen bedienen. Ja, aber die Zeiten sind jetzt langsam mal vorbei, selbst auf dem Land.
Ich wollte sagen, abgesehen war das in einer Gesellschaft, in der Jesus Christus damals gelebt hat, völlig normal. Also ja, diese Herabsetzung, diese strukturelle Herabsetzung von Frauen in der katholischen Kirche hat überhaupt keine Berichtigung. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Ja,
das
genau.
Gibt's.
Dankeschön. Ja, die keinen Sinn.
Nein.
Ich meine, damals gab es keine Autos und trotzdem fahren jetzt die Päpste mit dem Auto rum. Dann könnten sie auch sagen, okay, ich brauche, gebt mir einen Esel, weil damals ist Jesus mit dem Esel durch die Gegend gezogen, dann darf ich das jetzt auch nur tun. Weil wenn ich keine Frauen reinlasse, dann kann ich da ja entsprechend auch mich auf alle anderen Sachen da berufen von damals.
Ja, das stimmt.
Das tun sie nicht. Also das Bequeme wird in die Gegenwart, das aus der Gegenwart wird übernommen. Und wenn man aber sagt, wir haben hier so einen gemütlichen Männerverein hier im Vatikan, das lassen wir mal lieber so.
Nee, das ist jetzt ganz falsch. Da liegst du total daneben, weil wir haben einen gemütlichen Männerverein, das haben die nie gedacht.
Ja, aber
also so, die hatten immer das Problem, dass sie sich untereinander zutiefst gelangweilt haben. Also die Erfindung, das Rom hat viele tolle Sachen erfunden. Das Kolosseum gibt's hier, der Trevi-Brunnen, wir haben und unter anderem hat die Stadt Rom die Kurtisane erfunden.
Ja, also gut, das Wort im Vatikan ganz kurz, hast du mir selbst gesagt, 80% schwul, also so
meinen
die sich dann auch nicht. Nee, ich meine aber auch heute. Ja.
Aber nur heute, also damals im 16. Jahrhundert erfanden die Kardinäle, weil die sich untereinander in ihrem Männerverein so unglaublich gelangweilt haben, haben gesagt, die müssen jetzt unbedingt mal ein paar Frauen her.
Ja, und genau, für die Belustigung. Ja.
Und die haben dann die Cortigiana, auf Corta heißt der italienische Hof, die haben die Kurtisane erfunden, die gab es nur in Rom. Und es gab damals eine Bewegung aus ganz Europa, also die sind aus England, Frankreich, Deutschland, Spanien nach Rom gekommen, weil die das sehen wollten, dass diese sehr reichen Frauen, also die Kardinäle haben diese Frauen mit Schlössern beschenkt, große Paläste, also die haben Theater bekommen, die hatten eigene Küchen, eigene Ställe und es war ein Weltereignis, weil die fuhren mit ihren Kurtisanen in der offenen Kutsche so durch Rom. Und das gab ganz viele Leute, die extra deswegen nach Rom gekommen sind, weil sie das sehen wollten. Das war eine Erfindung, weil die sich unter Männern einfach gelangweilt haben. Die fanden
aber
das
Kurtisane, da schwingt für mich ja auch immer Sexualität mit. Denke ich das jetzt falsch oder war das auch so gedacht?
Das war durchaus so gedacht, aber.
Ja, okay, aber das durften die doch gar nicht.
Aber das war schon damals
diese Doppelmoral
so.
Ist schon wieder.
Das gibt es.
Doppelmoral.
Aber das ist doch, das finde ich ja gerade so toll an der katholischen Kirche. Auch heute gibt es jede Menge Priester in Afrika, die mit ihrer Frau zusammenleben und sagen immer, warum nehmt ihr denn diese Regeln immer so ernst?
Ja, aber, was ist denn daran toll, nach außen zu erzählen, ihr sollt nicht homosexuell sein, ihr sollt auch eigentlich ihr intern keine Frauen haben und trotzdem wird alles Mögliche gemacht. Und diese Menschen erzählen den Leuten, wie sie da draußen leben. Sollen, verhalten sich aber ganz anders. Also das tut mir leid, das ist Doppelmoral kann ich überhaupt nichts anfangen.
Ja, das ist doch ganz interessant. Also wenn die Leute sich immer alle an Regeln halten, das ist ja furchtbar langweilig. Also es ist schon Heine schreibt, sie predigen Wasser und trinken heimlich Wein. Ja, das
ganz
stimmt.
Genau. Ja, aber sie erzählen den Leuten da draußen, ihr sündigt und macht denen ein schlechtes Gewissen. Und intern machen sie Halligalli mit Kurtisanen und was weiß ich nicht. Also tut mir leid. Also dann
das war,
lieber sagen...
Das war Das war damals, tatsächlich so. Die haben tatsächlich eine sehr rigide Moralpolitik verteidigt, haben aber nicht alle Päpste, aber einige Päpste, also Leo X. zum Beispiel, der Medici-Papst, der übrigens verantwortlich ist für die Reformation, ohne den hätte es die Reformation nicht gegeben. Das ist der mit, wenn das Geld im Klingelbeutel, ja, ja. Ne, die Seele und so weiter.
In den Himmel springt, ja.
Genau. Ja. Der hatte also einen sehr lustigen Hof. Die haben also viel Theater gespielt. Gab es viel Liebe, Sex und was du dir alles vorstellen kannst. Es gibt einen sehr schönen Satz über einen Papst, der nicht mitgemacht hat. Da sagte man am Vatikanischen Hof über den, der ist in den Dingen der Venus völlig unerfahren.
Mhm.
Und das bedeutete, dass es offenbar eine Ausnahme war, weil man hätte ja davon ausgehen müssen, dass alle Päpste in den Dingen der Venus unerfahren sind, ja, aber das waren sie offenbar nicht. Und der war in den Dingen der Venus unerfahren, was man als Ausnahme ansah.
Okay, also, aber vielleicht hat er sich für die andere Seite dann interessiert, kann ja auch sein. Ich bin gespannt, was über den aktuellen Papst alles noch so in den nächsten Jahren, was wir da noch so erfahren, ob da auch Doppelmoral irgendwo im Spiel ist oder nicht. Also bis jetzt ja nicht, ne? Kommt nichts raus.
Nein, aber sie haben gerade ein Problem mit diesem Papst, weil es gibt eine Schrift und die muss ganz schnell weg.
Was steht denn da drin? Sag jetzt nicht, das erzählst du mir am nächsten Mal.
Das erzähle ich dir nächstes Mal.
Ah, nein. Eine Schrift muss weg.
Ja, zwei Freunde, nein, ich habe sie nicht, aber zwei Freunde von mir haben sie auch. So, die sind beide angemorst worden. Sie mögen die doch bitte ganz schnell entweder verschwinden lassen oder zurückgeben.
Ist die unanständig oder einfach nur nicht so ganz kirchenaffin?
Du denkst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das jetzt verrate. Darüber reden wir nächste Woche, meine Liebe.
Wir haben schon wieder, na gut, okay. Nächste Woche unanständige Schrift. Ich hätte gerne einen Abzug. Und nächste Woche komme ich angeflogen. Also wir sprechen nochmal, während ich in Deutschland bin. Und dann steige ich am Freitag in den Flieger, um am Samstag die Gäste in Empfang zu nehmen. Und wehe, du bist nicht pünktlich aus dem Kölner-Treff zurück. Werde ich wütend.
Ich werde alles tun, pünktlich zu sein. Ja. Und dann ist auch mein Buch auf dem Markt, Leo der 14.
Ja, da stehen ja vielleicht auch ein paar Geheimnisse drin.
Da stehen ein paar Geheimnisse drin.
Ja, und wir sehen uns in Rom. Sehr gut.
Und wir sehen uns dann in Rom, genau.
Wir sehen uns in Rom und irgendwann in Westerstede. Es wird verrückt. Bis dahin. Tschüss.
In Westerstede, ganz genau. Mach's gut, meine Liebe. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.